Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Macht. Macht in Organisation, das ist das Thema dieses Podcasts. Und das ist natürlich ein extrem spannendes Thema, ein sehr vielschichtiges Thema. Wie wirkt Macht? Was ist Macht überhaupt? Macht hat eine gesellschaftliche Bedeutung, Macht hat eine sozialpsychologische Bedeutung, hat eine politische Bedeutung. Macht kann man funktional betrachten, Macht kann man dysfunktional betrachten, denken wir an Machtmissbrauch beispielsweise. Und. Ich möchte jetzt in diesem Podcast mich auf wenige Aspekte konzentrieren. Also wir werden uns natürlich zunächst schon mit der Frage auseinandersetzen, was Macht überhaupt ist. Müssen wir zunächst mal einen akademischen Blick drauf werfen. Was ist Macht nicht? Und dann kommt natürlich die Frage, insbesondere im Kontext von Organisationen, welche Formen der Macht gibt es? Ja, wir werden ja gleich sehen, Macht bedeutet, dass jemand die Optionen eines anderen Menschen oder einer anderen Gruppe determinieren kann. Nach welchen Mechanismen kann dies passieren? Ja, was wäre sozusagen die, das wären die Grundlagen von Macht und Machtausübung. Da müssen wir uns die Frage stellen, wie spiegelt sich Macht in einer Organisation wider? Es wäre jetzt ein bisschen naiv betrachtet, wenn man einfach sagen würde, ja, da gibt es eben einen Vorstandsvorsitzenden, der hat ganz viel Macht und dann gibt es die Vorstände, die haben ein bisschen weniger Macht und dann gibt es die Bereichsleiter, die haben noch weniger Macht und immer eine Ebene höher hat mehr Macht sozusagen über die untere Ebene und so weiter und so fort. Das wäre ein bisschen zu einfach gedacht. Die Dynamik von Macht in der Organisation ist etwas komplexer. Und da müssen wir dann einfach auch verschiedene Interessensgruppen betrachten und schauen, wie man Macht strukturell, formell, aber auch informell verstehen könnte. Das sind sozusagen die Schwerpunkte dieses Podcasts. Und jetzt müssen wir mal beginnen mit der Frage, was Macht überhaupt ist. Das ist eine spannende Frage. Und weil ja jeder dieses Wort kennt, kann man jetzt mal kurz innehalten und sich überlegen, wie würde ich denn jetzt Macht definieren? Wenn ich jetzt einen Wikipedia-Artikel zu schreiben müsste, wie würde ich da jetzt beginnen? Und wahrscheinlich kämen wir alle irgendwie zum Schluss, dass Macht etwas damit zu tun hat, dass jemand, der Macht hat, das Verhalten der Bemächtigten, wenn man das mal so bezeichnen kann, in irgendeiner Form beeinflussen kann. Und diejenigen, über die Macht ausgeübt wird, stehen in irgendeiner Art Abhängigkeitsverhältnis von der Instanz, die in irgendeiner Form Macht hat. Das ist jetzt naheliegend, ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr so falsch, aber lass uns vielleicht mal mit einem Gedankenexperiment beginnen. Und auch wenn das Gedankenexperiment zunächst mal ein bisschen schräg daherkommt, man kann es mal kurz zulassen. Stell man sich mal vor, ich habe einen Stock. Ja, einen Gegenstand, einen toten Gegenstand, in dem Fall jetzt einen Stock. Und mit dem Stock kann ich jetzt machen, was ich will. Ich kann den Stock wegwerfen, ich kann ihn beschnitzen, ich kann ihn anzünden, ich kann ihn in die Erde stecken, ich kann ihn auf den Boden legen, ich kann ganz viel mit dem Stock machen. Würde ich jetzt sagen, dass ich Macht über den Stock habe? Aus einem spontan Verständnis heraus würde mich vielleicht dazu neigen zu sagen, ja, eigentlich schon, ja, ich habe Macht über den Stock, weil ich kann mit dem Stock machen, was ich will. Ich würde sagen, nein, das ist Macht nicht. Macht begreifen wir in erster Linie als ein soziales Phänomen. Bedeutet, ein Mensch oder eine Gruppe hat Macht über andere Menschen, über einen anderen Mensch, über eine andere Gruppe, eine gesamte Organisation oder einen Staat beispielsweise, eine Gesellschaft. Ist also ein soziales Phänomen. Warum ist es wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil der Stock selber keine keinen eigenen Antrieb hat. Der Stock hat selber keine, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Stock hat selber aus sich betrachtet heraus keine Verhaltensoptionen. Also wenn der Stock da liegt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass, wenn man jetzt den Stock allein lese, dass der Stock jetzt eben entweder das tun würde oder das tun würde, das tun würde. Das ist nicht so. Der Stock ist tot und zeigt von sich aus keine Verhaltensweisen. Beim Mensch ist das anders. Ein Mensch hat normalerweise Verhaltensoptionen. Bedeutet, eine Person kann in einem bestimmten Moment verschiedene Dinge tun oder sagen wir, könnte verschiedene Dinge tun. Als Mensch kann ich sagen, okay, ich gehe nach links, ich gehe nach rechts, ich gehe nach oben, ich gehe nach unten, ich singe, ich schlafe, ich esse, ich löse ein Rätsel, ich sage dieses Wort, ich sage jenes Wort, ich kleide mich so, also ein Universum von Verhaltensweisen, die ich als halbwegs freier Mensch an den Tag legen kann. Ich habe immer ein Arsenal unterschiedlicher Verhaltensoptionen, die natürlich je nach Situation unterschiedlich umfangreich ausfallen können. Es gibt natürlich Situationen, wo ein Mensch vielleicht nur noch zwei Optionen hat. Also entweder ich mache das jetzt, und zwar diese eine Tat, oder ich sterbe. Zumindest habe ich diese zwei Optionen. Warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil Macht kann man betrachten. Und jetzt kommt die Definition. Macht kann man betrachten als die Fähigkeit, Verhaltensoptionen anderer Menschen und Gruppen zu bestimmen. Die Fähigkeit, die Verhaltensoptionen anderer Menschen zu bestimmen. Klingt zunächst mal etwas schräg. Im Grunde ist ganz einfach. Nehmen wir mal das Beispiel eines Gefangenen, ja, in einem Gefängnis, im staatlichen Gefängnis, Justizvollzugsanstalt. Was passiert denn da? Ich mache im Grunde als Gefängnis, als Wärter, ja, in dem Fall, mache ich ja nichts anderes, als dass ich die Verhaltensoptionen eines Menschen massiv einschränke. Ich sage, nein, du läufst jetzt nicht hier im Hof, du gehst jetzt in die Zelle. Ich lasse dir keine Wahl. Von den Verhaltensoptionen, die du haben könntest, reduziere ich die Anzahl der Verhaltensoptionen auf ein Minimum. Auf ein Minimum, das ich als Wärter oder als Institution bestimme. Oder sagen wir mal, eine Führungskraft, die Macht hat über einen Mitarbeiter, hat die Fähigkeit, die Verhaltensoptionen eines Mitarbeiters einzuschränken. Nein, du machst es jetzt nicht von links nach rechts. Du machst das von rechts nach links. Nein, du machst es jetzt nicht da. Du machst es da. Nein, du machst es nicht so rum, sondern so rum. Du machst jetzt nicht das, sondern das. Also ich weiß als Führungskraft, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter könnte jetzt ganz verschiedene Dinge tun. Ist ein Mensch, hat irgendwelche Ambitionen, verschiedene Dinge tun zu können, potenziell. Aber ich als Führungskraft sage, nein. Von den vielen Dingen, die du jetzt tun kannst, schneide ich jetzt eine geringe Anzahl von Verhaltensoptionen heraus und die bleiben dir letztendlich übrig. Ich beschneide sozusagen den Handlungsspielraum eines Menschen. Genau das ist Macht. Ja, die Bestimmung von Verhaltensoptionen. Und das setzt eben voraus, dass die Person oder die Gruppe, über die man Macht ausübt, eben Verhaltensoptionen hat und selber eine Motivation hat, einen Drang oder wie auch immer, gewisse Dinge zu tun, eben anders als der Stock, der ja keinen Willen hat. Die Menschen haben einen Willen, das setzt diese Definition voraus und ich sage, ja, du willst verschiedene Dinge tun, aber ich lasse nicht zu, dass du bestimmte Dinge tust. Ich schränke dein Verhaltensspektrum ein. Das ist Macht. Also ich glaube, es wäre zu kurz gegriffen, wenn man einfach nur sagen würde, ja, Macht bedeutet, dass ich die Fähigkeit habe, von einem anderen Menschen genau das Verhalten abzuverlangen, dass ich von dieser Person möchte. Das halte ich für ein bisschen zu kurz gegriffen. Es ist, glaube ich, sinnvoller, wenn man über die Verhaltensoptionen geht. So. Das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt und man kann sich natürlich die Frage stellen, okay, was sind jetzt verschiedene Grundlagen der Macht? Was sind verschiedene Mechanismen der Macht? Was bedeutet das, wenn jemand, der Macht hat, Macht hat? Also diese Fähigkeit, Verhaltensoptionen zu bestimmen. Auf welcher Grundlage basiert sowas überhaupt? Und da unterscheiden wir in der Arbeits- und Organisationspsychologie eben ganz verschiedene Grundlagen. Ganz grundsätzlich gibt es so etwas wie eine kohäsive Power, eine kohäsive Macht. Das ist etwas, was man vielleicht mehr mal so in einer Art gefängnisartigen Institution erwartet. Das heißt, eine Person, über die Macht ausgeübt, weiß ganz genau, wenn ich jetzt das und das tue, wenn ich diese oder jene Verhaltensoption auswähle, mich für eine bestimmte Option entscheide, dann passiert etwas Fürchterliches. Dann werde ich bestraft, dann bekomme ich Schläge oder Liebesentzug oder eine Gehaltsreduktion oder ich werde gefeuert oder was auch immer. Also das ist im Grunde Macht auf der Grundlage der Fähigkeit, bestrafen zu können. Wenn ich also bestrafen kann. Nicht jede Instanz, nicht jede Person in einer Organisation kann andere Menschen gleichermaßen bestrafen. Wahrscheinlich kann jeder Mensch jeden anderen Mensch in irgendeiner Form immer bestrafen. Ich meine, wahrscheinlich können die meisten Menschen andere Menschen in irgendeiner Form schlagen, beschimpfen oder was auch immer. Ja. Aber es gibt natürlich institutionelle Formen der Bestrafung. Und der Klassiker ist natürlich das der Kündigung. Und es spielt natürlich eine Rolle, wenn ich als Mitarbeiter weiß, mein Chef kann mich kündigen. Und deshalb tue ich gewisse Dinge nicht, weil eben die Führungskraft dieses Register ziehen könnte. Das Gegenteil davon ist Macht durch Belohnung. Wenn also eine Instanz, und das könnte zum Beispiel wiederum die Führungskraft sein, wenn diese Instanz sozusagen die Fähigkeit hat, bestimmte Verhaltensweisen mehr zu belohnen als andere Verhaltensweisen oder Verhaltensoptionen, dann ist das Macht. Und das ist extrem wichtig. Wir werden uns da beim Thema Führung noch intensiv unterhalten. Die Fähigkeit, Belohnungen zu verteilen, manifestiert im Grunde ein Machtverhältnis. Also wenn die Führungskraft darüber entscheidet, ob eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter am Ende des Jahres eine Gehaltserhöhung bekommt oder nicht, dann manifestiert sich darin eine gewisse Machtposition der Führungskraft und umgekehrt auf Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Abhängigkeitsverhältnis. So, und als Unternehmen muss ich mich fragen, will ich das? Will ich, dass Führungskräfte diese Form von Macht haben, wenn man doch gleichzeitig erwartet, dass sich die Führungskräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Augenhöhe oder viel zitierten Augenhöhe bewegen? Also, belohnen können, ist in gewisser Weise ein Machtmittel. Dann gibt es so etwas, das finden wir auch in Organisationen, Macht durch Expertise. Manche Unternehmen haben das sogar formal institutionalisiert, indem sie sagen, wir haben in bestimmten Feldern ausgewiesene, kommunizierte Experten, die man kennt. Da weiß man ganz genau, der Dr. Pfister, der ist bei uns der Experte für irgendwas. Für irgendeine Chemikalie oder für irgendeinen Prozess oder für irgendwas Rechtliches oder Technisches. Was auch immer. Und es gibt die Regel, wenn der Dr. Pfister ein Veto ausspricht bei irgendeinem Projekt und sagt, Leute, das geht so nicht. Ich sag's euch, das wird nicht funktionieren. Dann wird das Projekt an der Stelle angehalten. Ja? Das ist eine formale Macht durch Expertise, ja, die Fähigkeit, also bestimmte Verhaltensoptionen zu bestimmen. Und eben zu sagen, diese Option mit dem Projekt einfach weiterzumachen, die entziehe ich euch. So, jetzt müsst ihr euch überlegen, was jetzt anders macht. Aber diese Option, die habt ihr auf jeden Fall schon mal nicht. Es gibt natürlich auch informelle Macht durch Expertise, weil einfach jeder weiß, ey, wenn der Dr. Pfister mal in einem Meeting mal seine Stimme erhebt, obwohl er ja sonst wenig sagt, und dann sagt, also liebe Leute, das könnt ihr so nicht machen, dann ist Stille im Raum und dann hat man einen schweren Stand, wenn man gegen den Dr. Pfister etwas sagt. Warum? Weil der Dr. Pfister in der Vergangenheit immer extrem sinnvolle Sachen gesagt hat und hat sie bewährt. Da war mal klar, wenn Dr. Pfister was sagt, dann hat es Hand und Fuß. So. Es gibt natürlich auch eine Macht, die könnte man als demokratische Macht bezeichnen. Ja, ganz wichtig. Also, kennen wir ja aus der Politik, wenn Wählerinnen und Wähler darüber entscheiden, ob ein Politiker in den Bundestag kommt oder nicht. Damit definieren Wählerinnen und Wähler die Verhaltensoptionen von Politiker. Nein, du kommst nicht in den Bundestag. So, warum haben wir so entschieden? Ja, das ist demokratische Macht. Können aber auch so Dinge sein wie, wenn in einem Unternehmen beispielsweise die Entscheidung ansteht, wollen wir jetzt das machen oder wollen wir das machen? Ja, wir sind da gerade ein bisschen Dilemma. A, B oder C. So, frag mal nochmal die Leute und dann wird abgestimmt und dann sagen die B. Ja, dann hat sozusagen die Belegschaft entschieden, dass A nicht in Frage kommt und C auch nicht. Ja, damit haben sie Optionen bestimmt, dass sie gewisse Optionen sozusagen beschnitten. Ja, demokratische Macht. Es gibt aber auch sowas wie zum Beispiel Macht durch die Verteilung von Ressourcen. Ja, in klassisch hierarchischen, traditionellen, statischen Top-Down-Organisationen werden die Gelder oben entschieden. Das muss übrigens nicht immer so sein. Man kann Ressourcen beispielsweise auch demokratisch verteilen, wo man es nicht vertiefen, hat eine ganz eigene Dynamik. Aber meistens doch so, dass Senior Manager, Top-Führungskräfte sich eine Investition angucken oder ein Projekt oder die Idee von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sagen, ihr wollt dafür 1 Million, damit ihr da weiterarbeiten könnt? Nein, kriegt ihr nicht. Und dann kommt die andere Gruppe und die hat auch eine ganz tolle Idee und präsentiert, ja, was wollen wir das machen und so weiterentwickeln und dann braucht man jetzt ein paar Maschinen und so weiter, ein paar Mitarbeiter einstellen dafür und dann sagen die, ja, sehr tolle Idee, ja, weiter so, ja, kriegt ihr jetzt die Ressource, das Geld von uns, weil wir haben das Geld und ihr nicht. So, das ist natürlich Macht durch die Fähigkeit, Ressourcen zu verteilen und Ressourcen an sich natürlich bestimmen wieder Verhaltensoptionen. Wenn man für bestimmte Dinge keine Ressource hat, kann man eine bestimmte Option einfach nicht weiter verfolgen und damit ist eine Option sozusagen beendet oder beschnitten. Ganz wichtig ist natürlich auch sowas wie legitimierte Macht. Oder wir sprechen auch von einer formalen Autorität, bestimmte Entscheidungen machen zu dürfen, eben aus einer formalen Position heraus. Das ist im Grunde auch ein Klassiker, dass man in einem Unternehmen sagt, okay, der Finanzvorstand entscheidet darüber, warum? Weil er es kann. Weil der darf das, sonst niemand. Und warum? Ja, weil der CFO ist halt der CFO und der CFO entscheidet darüber und wenn der CFO sagt, wir machen das so oder wir machen das und das nicht, machen wir das nicht. Und das ist einfach so geregelt. Das ist sozusagen Macht, eine legitimierte Macht aufgrund der formalen Position, die der Machtinhaber sozusagen inne hat. So. Dann gibt es was ganz Interessantes, eine Macht, die auf der Beziehung zwischen Menschen basiert, Referent Power. Das kennen wir vielleicht so insbesondere aus dem privaten Zwischenmenschlichen, wenn sich Menschen nahestehen, sie mögen sich, ja, haben eine gute emotionale Beziehung untereinander, dann will man vielleicht eine andere Person, die man mag und von der man auch gemocht wird, einfach nicht enttäuschen. So. Und das heißt, wenn man gemocht wird, wenn man emotional für andere Menschen eine gewisse Bedeutung hat, oder anders ausgedrückt, wenn man ganz einfach beliebt ist. Ja, der Dr. Pfister ist beliebt in der Organisation und der Dr. Pfister will, dass man gewisse Dinge nicht tut. Sag mal, ja, dann machen wir es nicht, komm, da wäre er enttäuscht und das wollen wir nicht. Ja. Dr. Meyer wäre das jetzt egal, aber Dr. Pfister, den wollen wir nicht verärgern. So ein Lieber. So ein Schwein da vielleicht nachher. Und das ist das Allerletzte, was wir wollen in der Organisation. Okay, ich stelle das jetzt gerade so ein bisschen romantisch dar. Aber ja, im Grunde ist das damit gemeint. Man will einfach gewisse Beziehungen nicht zerstören. Dann gibt es eine Macht, die basiert auf sozialer Reichweite und auf sozialen Netzwerken. Das ist also etwas, was wir ja insbesondere jetzt durch Social Media wirklich ganz, ganz deutlich erfahren. Wir wissen, dass wenn jemand bei Twitter sehr viele Follower hat, was immer jetzt sehr viele Follower bedeutet, also 1 Million Follower ist viel. Ja, 100.000 sind auch schon viel. Also je nachdem, welche Position man grundsätzlich hat. Wenn man viele Follower auf Twitter hat, wenn man viele Subscriber hat auf YouTube, dann ist das Macht, weil man damit sozusagen sehr viele Menschen erreicht und da kann zum Beispiel ein sehr bekannter YouTuber mit vielen Followern, der kann sozusagen kurz vor einer Wahl die Botschaft aussenden, wählt diese und jene Partei nicht. Und was passiert? Plötzlich wählen viele Menschen eine Partei nicht. Dadurch bestimmt sozusagen ein einzelner YouTuber die Verhaltensoptionen von Menschen. Und das funktioniert in vielerlei Richtungen. Also man kann die Präferenzen, die Meinungen und letztendlich dann eben Verhaltensweisen von sehr vielen Menschen auf einmal sozusagen beeinflussen. Und das ist natürlich in gewisser Weise Macht. Eine ganz neue Form von Macht. Ja, vielleicht an der Stelle noch eine Ergänzung, weil sie wichtig ist, die ich an der Stelle noch nicht gesagt habe. Das sind jetzt Machtmechanismen, die man sich innerhalb einer Organisation vorstellen kann. Dazu zählt übrigens auch die Macht über soziale Netzwerke, die wir ja zunehmend auch innerhalb von Organisationen haben. Es gibt aber natürlich eine Macht, die für Unternehmen in ganz besonderer Weise relevant ist. Und das ist sowas wie eine demokratische Macht. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste überhaupt. Nämlich Kunden in Märkten entscheiden darüber, ob ein Produkt erfolgreich ist oder nicht. Schlicht und ergreifend dadurch, dass sie ein Produkt kaufen oder nicht. Eine Dienstleistung erwerben oder nicht. Und damit entscheiden Kunden darüber, welcher Teil einer Organisation, bis hin zu welche Organisation überhaupt die Option haben, in der Zukunft weiter zu existieren. wahrscheinlich die Macht überhaupt. Ich würde das mal einsortieren in die Kategorie demokratische Macht. Wir würden Käuferverhalten nicht als Demokratie, oder wir würden nicht unbedingt sofort an Demokratie denken. Aber das hat schon etwas Demokratieartiges. So, jetzt haben wir also verstanden, was Macht überhaupt ist. Wir haben verstanden, auf welchen Grundlagen Macht funktionieren kann, was sozusagen die Grundlagen der Macht sind. Und jetzt müssen wir mal in eine Organisation reingucken. Wir haben festgestellt, dass Macht immer von einer sozialen Instanz ausgeht. Das kann eine Gruppe sein, das kann ein Komitee sein, das kann eine einzelne Person sein. Und diese Instanzen, diese sozialen Instanzen üben Macht aus auf eben andere soziale Instanzen. Das können wiederum Individuen sein, aber meistens sind es eben ganze Gruppen bis hin zu ganzen Organisationen. Und da lohnt sich jetzt natürlich, diese verschiedenen Instanzen einfach mal anzugucken. Wir sprechen hier auch von Interessensvertretern, ja, wenn man so will, oder Interessensgruppen, ist besser nicht Interessensvertreter, Interessengruppen. Wir sprechen auch in der deutschen Sprache häufig von sogenannten Stakeholdern. Also das sind Instanzen, die bestimmte Interessen haben in und um eine Organisation herum, sozusagen. Und diese Stakeholder, die ja bestimmte Interessen haben, üben, um überhaupt wirken zu können, immer eine gewisse Art von Macht aus. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sie das tun, wie sie das tun könnten und wie Unternehmen Macht der unterschiedlichen Stakeholder institutionell gestalten können. Wenn sie das überhaupt selber tun können. Manchmal gibt es ja auch den Gesetzgeber, der gewisse Dinge festlegt. Aber bevor wir jetzt hier so abstrakt philosophieren, schauen wir uns mal verschiedene Stakeholder an. Und jetzt beginne ich mal wild zu fantasieren. Also, da gibt es zum Beispiel den Vorstandsvorsitzenden, ja, der bestimmte Interessen hat. Da gibt es natürlich den Vorstand, die gesamte Geschäftsführung. Meistens ein Komitee bestehend aus mehreren Personen. Es gibt in internationalen Organisationen so etwas wie ein Headquarter, die Firmenzentrale. Ganz interessant zu überlegen, wie viel Macht hat eigentlich die Firmenzentrale im Vergleich beispielsweise zu den lokalen Niederlassungen. Ja, die lokalen Niederlassungen wiederum haben auch Interessen. Und es wäre naiv anzunehmen, dass die Interessen der Unternehmenszentrale immer die gleichen sind wie die der lokalen Niederlassung. Das ist mitnichten so. Ja? Wir haben zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, Bewerber, Kandidaten, die eine gewisse Macht haben. Das hätten wir früher niemals so gesehen, aber heute in Zeiten von Fachkräftemangel haben Bewerber Macht. Also es ist heute viel mehr so, dass Arbeitgeber von den Bewerbern abhängig sind und nicht mehr umgekehrt. Und wenn jetzt ein Bewerber am Tisch sitzt, im Interview, ja, wer stellt denn da jetzt die Fragen? Ja, früher war das immer der Arbeitgeber. Ja, was sind deine größten Schwächen und Blödsinn? Heute ist anders. Ja, da fordert der Bewerber. Und dann muss ich plötzlich als Arbeitgeber überzeugen. Ist nicht immer so radikal so. Aber wir erleben ja momentan eine gewisse Tendenz, dass Bewerber und Kandidaten eine Machtposition haben. Dann ein Beispiel, das habe ich ja schon genannt, sind Experten in einer Organisation. Bestimmte Experten, die Macht haben können oder ein unterschiedliches Maß an Macht ausüben können. Das mittlere Management. Welche Macht hat das mittlere Management? Das mittlere Management ist in einer ganz speziellen Position. Wir sprechen ja auch von der Sandwich-Position. Hat sozusagen das Top-Management über sich, ja, macht Druck sozusagen, ja, und haben gleichzeitig einen Sog von der operativen Ebene. Das ist ganz schwierige Vermittlerposition auch, ja, sehr schwer zu balancieren. Und die haben gewisse Interessen, nicht selten das Interesse des Machterhalts. ja, nicht zerrieben zu werden in zwischen den beiden Ebenen. Und dann natürlich haben wir den Betriebsrat, ja, die Arbeitnehmervertretung. Die haben bestimmte Interessen oder vertreten bestimmte Interessen eben der Belegschaft. Und dann kommt's, jetzt haben wir eben die Riesengruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die haben Interessen. Und je nachdem, wie man Dinge sortiert in einem Unternehmen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben Macht oder keine Macht. Oder wenig Macht. Wir haben sogar in Unternehmen häufig ausgewählte Führungsnachwuchskräfte, Talente, wie immer wir das auch nennen, die Interessen haben. Bestimmte Interessen beispielsweise. Und die eben möglicherweise auch Macht haben oder ein unterschiedliches Maß an Macht. Oder schauen wir einfach mal in einem Unternehmen an, dass ein Unternehmen eben aus verschiedenen Teams und aus verschiedenen Abteilungen besteht. Ist meistens so. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass zum Beispiel ein Team A Macht ausübt über ein Team B oder umgekehrt. Sagen wir mal, Team B ist der interne Kunde von Team A. Und jetzt kann Team B als interner Kunde des internen Lieferanten Team A Macht ausüben, indem es zum Beispiel sich negativ äußert, indem es sozusagen vielleicht sogar über Ressourcen verfügt, die Team A als interner Lieferant zur Verfügung gestellt bekommt. Also das können wir uns auch vorstellen, dass verschiedene Teams untereinander sozusagen Macht ausüben. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in den Unternehmenskontext schauen, dann habe ich ja schon gesagt, üben natürlich die Kunden ein erhebliches Maß an Macht aus, aber diese Machtausübung fühlt sich eben anders an als manche Machtausübung, die wir innerhalb der Organisation haben. Das Gleiche gilt übrigens auch für Lieferanten. Lieferanten haben Macht, vor allem wenn sie etwas liefern, was rar ist. Umgekehrt hat natürlich ein Abnehmer, ein Unternehmen Macht über Lieferanten. Externe Instanzen der Aufsicht oder Regulation, Bankenaufsicht beispielsweise, haben Macht auf eine Institution wie eine Bank. Oder wir haben die ganze große Gruppe der Anteilseigner, der Shareholder, die Macht haben. So, jetzt könnte man da ewig weitermachen und das war jetzt ja noch gar nicht mal vollständig. Ich habe jetzt nur mal wild fantasiert, was es für Instanzen gibt. Und wenn wir jetzt zwei verschiedene Unternehmen anschauen, Unternehmen A und Unternehmen B, und in beiden Unternehmen haben wir all diese Instanzen, die ich gerade gesagt habe, Lieferanten, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Betriebsrat, Headquarter, lokale Niederlassungen, Team A, Team B, Bewerber, Vorstand, Vorstandsvorsitzender, externe Regulatoren, Kunden, Shareholder und so weiter und so fort, dann werden wir wahrscheinlich in Unternehmen A eine andere Machtkonstellation wahrnehmen oder feststellen als in Unternehmen B. Warum? Weil Macht unterschiedlich geregelt ist auf der einen Seite, weil es andere Mechanismen gibt der Machtausübung durch bestimmte Machtinhaber als im anderen Unternehmen. Das sind zum Teil wirklich formale Dinge. Also um jetzt mal ein weiteres Beispiel zu nennen. Es gibt natürlich zunehmend Unternehmen, bei denen Führungskräfte von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewählt werden. Das wäre jetzt in dem Fall sozusagen demokratische Macht. Ist natürlich ein ganz besonderer Ansatz, nicht wahnsinnig verbreitet, aber gibt natürlich in bestimmten Settings extrem viel Sinn. Es gibt, in einem anderen Unternehmen wäre das vollkommen unvorstellbar. Ja? Es gibt Unternehmen, die haben beispielsweise so etwas wie ein betriebliches Vorschlagswesen, ganz steinalter Ansatz, der im Grunde so funktioniert, dass jede Mitarbeiterin aufgefordert ist, Ideen einzureichen. Und klassischerweise gibt es dann immer ein Komitee, das darüber entscheidet, ob die Idee taugt oder nicht taugt. Ja, das ist eine Art Jury. Und wenn die dann sagen, ja, machen wir oder machen wir nicht, dann machen wir eben oder machen wir eben nicht. Und Es gibt aber zunehmend auch soziale Ansätze, wo sozusagen die Kollegen darüber entscheiden, ob eine Idee gut ist oder nicht. Und die Ideen aus einem separaten und die Kollegen entscheiden können, wie viel aus einem gewissen Topf für eine bestimmte Idee bereitgestellt werden soll oder nicht. Das sind natürlich wiederum ganz andere Mechanismen, die man nutzen kann. In manchen Unternehmen ist die Macht des Kunden extrem institutionalisiert. Wir machen etwas nicht, wenn der Kunde explizit etwas gut findet. Das vor allem in agilen Strukturen, wo kurzzyklisch immer wieder Kunden gefragt werden, ist das das, was du haben willst? Nein, okay, müssen wir anders machen. Hat der Kunde die Macht und die institutionalisiert sozusagen. Das würden wir uns ja manchmal wünschen bei Unternehmen, wo die Kunden eine Mitsprache haben bei Entscheidungen innerhalb eines Lieferanten. Bis hin übrigens so weit, das finden wir ja auch mittlerweile, dass Kunden beispielsweise darüber entscheiden, ob in einem Unternehmen ein Mitarbeiter eingestellt wird oder nicht. Also könnten wir jetzt auch ewig weiter fantasieren. Es gibt formale Regeln, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, formale Regeln, wie gewisse Entscheidungen gefällt werden. Und da steckt meistens immer auch in gewisser Weise Macht drin. Wer entscheidet? Wer hat jetzt die Möglichkeit, bestimmte Verhaltensoptionen auszuwählen oder zu beschneiden, wegzulassen? So, das kann man entsprechend formal regeln. Natürlich gibt es immer auch die informelle Macht. Das ist vollkommen klar, aber darauf möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Ganz wichtig ist aber, wenn wir nochmal bei dieser Gegenüberstellung bleiben zwischen Unternehmen A und Unternehmen B, wer Macht hat und wer nicht Macht hat, das ist, wie gesagt, das ist formal häufig geregelt und das basiert eben auf etwas, das habe ich in einem vorherigen Podcast mal zum Thema Organisationsstrukturen erläutert, das basiert auf der Unternehmenskultur. Wie man Macht institutionalisiert, wie man Macht formal regelt, spiegelt sozusagen die Werte und die unausgeschriebenen Glaubenssätze einer Organisation wider. Wenn ein Unternehmen sagt, bei uns gilt Teamwork über allem anderen, dann wird es andere Regeln der Machtausübung geben als in einem Unternehmen, wo strikte Arbeitsteilung herrscht. In einem Unternehmen, wo der Kunde wirklich, also ich meine jetzt wirklich im Mittelpunkt steht, wird es andere institutionelle Regeln der Machtausübung geben als in einem Unternehmen, wo der Kunde eben nicht im Mittelpunkt steht. Oder in einem Unternehmen, wo der CEO im Mittelpunkt steht, der Art Sonnenkönig, wird es andere Machtmechanismen geben, auch andere Regeln, als in einem Unternehmen, bei dem eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die eigentlichen Helden sind der Organisation. Wir sprechen hierbei auch von der invertierten Pyramide. Darauf werde ich in einem anderen Podcast eingehen. Also das hat wiederum extrem viel mit Kultur zu tun, mit den Unternehmens Glaubenssätzen, aus denen sich heraus entsprechende Regeln zur Machtausübung ableiten. Dabei will ich es nun erstmal belassen. Und weil wir jetzt so schön über Kultur gesprochen haben, wird es jetzt auch endlich Zeit, mal über Kultur zu sprechen. Und das wird das Thema sein des nächsten Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.